Nachdenkseiten. Die kritische Website. Die USA, der Madman und der Kampf gegen den Machtverlust. Von Alexander Neu. Am 7. Januar kaperten die USA den unter russischer Flagge schippernden Öltanker Marinera auf hoher See im Nordatlantik. Dieser kam aus Venezuela. Wenige Tage zuvor überfielen US-Truppen den souveränen Staat Venezuela, töteten dabei eine Vielzahl des Wachpersonals des venezolanischen Staatschefs und verschleppten diesen in die USA, wo er vor Gericht gestellt wird, weil er gegen US-Gesetze und Sanktionen verstoßen haben soll. Im Sommer beteiligten sich die USA an dem Angriff auf den Iran und versuchten, iranische Nuklearanlagen zu zerstören. Ende 2024 wurde völlig überraschend der syrische Präsident Assad weggeputscht und floh nach Moskau. Insgesamt manifestiert sich eine wachsende militärische Aktivität der USA seit dem Amtsantritt Trumps. Wie sind diese militärischen Angriffe unter geopolitischer Perspektive zu interpretieren? Ende der westlichen Globaldominanz. Die Entwicklungen weg von der unipolaren hin zur multipolaren Weltordnung reichen zurück bis in die Mitte der Nullerjahre. Mit der zunehmenden Kooperationsdichte Chinas und Russlands, dann Brasiliens, Indiens und schließlich Südafrika wurde das BRICS-Format 2006 geschaffen. Wenige Jahre zuvor, 2001, wurde die Shanghai-Organisation für Kooperation, SCO, auf Betreiben Chinas und Russlands gegründet. Diese sich vertiefenden Kooperationsformen sind als unmittelbare Reaktion auf den westlichen Alleinvertretungsanspruch auf die Führung der Welt zu verstehen. Unipolares Intermezzo. Nach dem Ende der bipolaren ideologischen Konfrontation 1989-1991 sah sich der Westen als Sieger, was er ja faktisch auch gewesen ist. Aus diesem Sieg wurde der globale Gestaltungsanspruch, die neue Weltordnung, die Pax Americana, begründet. Osteuropa wurde komplett auf den Kopf gestellt. Die alten sozialistischen Eliten traten freiwillig, bis auf Rumänien, ab. Die neuen Eliten waren überzeugte Westler oder wurden zu überzeugten Westlern mit entsprechenden Projekten, beispielsweise Open Society Foundation von George Soros und staatlich geförderte Young Leader Programme, gemacht. Das sozialistische Jugoslawien, welches seinen eigenen sozialistischen Weg, den Titoismus, ging, wurde durch innere Konflikte und durch äußere, die Konflikte noch weiter anheizende Interventionen zerschlagen, kulminierend in dem von der NATO selbst mandatierten Angriffskrieg auf Restjugoslawien 1999 und der erzwungenen Sezession des Kosovo, eines Landesteils Serbiens. Die westliche Globaldominanz war auf ihrem Höhepunkt angelangt. Der rechtswidrige Angriff auf Jugoslawien und die Besetzung des Kosovo, letzteres zwar legitimiert durch die UNO-Sicherheitsresolution 1244, jedoch seitens des Westens sehr eigenmächtig interpretiert, und die nachfolgende Sezession dieses urserbischen Gebietes waren eine US-Machtdemonstration. Wir können tun, was immer wir wollen. Niemand hindert uns. Auch die Bombardierung der chinesischen Botschaft in Belgrad blieb für die US-geführte NATO folgenlos. Und die Krönung dieser Machtdemonstration waren die wiederholten Erklärungen des westlichen Machtblocks während des rechtswidrigen Angriffskrieges. Wir, die internationale Staatengemeinschaft, tatsächlich nur die NATO-Staaten, tun dies und jenes. Und obschon der Rest der Welt, die Mehrheit der Staaten dieser Welt, überhaupt nicht gefragt wurde, wurde in ihrem Namen gesprochen. Schon damals gab es den Alleinvertretungsanspruch, schon damals wurden militärische Maßnahmen zur Konsolidierung der Pax Americana ergriffen, wenn möglich mit, wenn nötig auch gegen das internationale Recht, Jugoslawien 1999 und Irak 2003, um nur die beiden größten Rechtsbrüche zu nennen. Einziger Unterschied? Diese rechtswidrigen Gewaltakte wurden noch mit, zwar für den aufmerksamen Beobachter durchsichtigen, menschenrechtlichen oder demokratiefördernden Motiven bemängelt. Die Mehrheit der Menschen in der westlichen Welt jedoch glaubte daran oder äußerte keine vernehmbare Kritik, womit der propagandistische Zweck erfüllt war. Dieser Alleinvertretungsanspruch sowie die praktische Umsetzung desselben durch den von den USA geführten Westen musste aus der Sicht der politikwissenschaftlichen Theorie des Neorealismus früher oder später zu Reaktionen führen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 kam es dann zu dem sichtbaren Bruch zwischen Russland und dem Westen. Putins Rede auf der Sicherheitskonferenz kann durchaus als Zäsur, als Beginn der Abwendung Russlands vom Westen, als Eingeständnis Russlands, dass Russland im Westen nicht erwünscht ist, zumindest nicht als souveräner Staat mit eigenen außenpolitischen Interessen, betrachtet werden. Russland und andere zu Großmächten heranwachsende Staaten wie Indien und China begannen, ihre Kooperationen trotz ihrer Binnenkonflikte zu intensivieren. Bereits in den 10er Jahren fragte ich mich, ob das unweigerlich anstehende Aufbrechen der unipolaren Weltordnung durch neue potente Akteure friedlich oder im Wesentlichen von militärischen Maßnahmen begleitet werden würde. Die sozialistischen Staaten Osteuropas kollabierten ab Herbst 1989 wie Dominosteine. Die sozialistischen Entscheidungseliten hatten verstanden, dass sie das kommunistische Paradies nicht zu realisieren vermochten. Sie hatten ihre Länder wirtschaftlich, sozial und letztlich ideologisch gegen die Wand gefahren. Sie akzeptierten das Ende ihrer sozialistischen Experimente im Wesentlichen ohne Anwendung von Gewalt zur Aufrechterhaltung des Sozialismus. Sie überließen neuen Eliten widerstandslos das Ruder. Es waren auch Verstand, sie hatten ihre Niederlage verstanden, und Vernunft, sie zogen die naheliegenden Schlüsse daraus basierende Entscheidungen. Wird der Westen, wird Europa, werden die USA ihren eigenen relativen Machtverlust auch friedlich akzeptieren? Käme eine Akzeptanz des relativen Machtverlustes, der Akzeptanz einer auf Gleichheit, nicht mehr auf dominant strukturierten Staatenwelt, einer Kapitulation des westlichen zivilisatorischen und kulturellen Überlegenheitsgefühls gleich? Man darf nicht übersehen. 600 Jahre europäische und westliche Globaldominanz, eine Dominanz, in der alle Strukturen vom Westen geschaffen oder dominiert wurden, führen zu einem ganz besonderen Selbstverständnis. Wir führen. Alles andere ist undenkbar. Führen oder Untergang. Etwas dazwischen gibt es scheinbar nicht. Ist die unipolare Weltordnung eine Mächtekonstellation gewesen, in der der Bruch des internationalen Rechts gar nicht hätte vonnöten sein müssen, um den eigenen Status als Supermacht mit verbündetem Anhang weiter zu konsolidieren? So ist nun das Ende der unipolaren Weltordnung anscheinend der Zeitpunkt, ab dem es in den Augen der USA wohl um alles geht, um zu sichern, was, Macht, Status und Einflussräume, zu sichern noch möglich ist. Um alles gehen bedeutet offensichtlich uneingeschränkte militärisch basierte Machtprojektion. Das internationale auf Frieden und Kooperation ausgerichtete Recht, die UNO-Charta, ist nun am Boden. Gewissheiten und Ungewissheiten. Aktueller Stand. Wie aber könnte das globale Absichern von Macht- und Einflussräumen im Rahmen der sich herausbildenden multipolaren Weltordnung sich abzeichnen? Festzustellen bleibt: Erstens, das internationale Recht ist mausetot. Mindestens wird es auf unabsehbare Zeit suspendiert sein. Wer seine nationale Sicherheit noch auf dieses Rechtskonstrukt aufbaut, statt auf eigene Sicherheitsmechanismen zu setzen, wird mehr denn je zum Spielball. Zweitens, das Ringen um Macht- und Einflusssphären wird mit Blut und Eisen in einer sich zunehmend anarchisierenden Staatenwelt ausgetragen, statt mit auf Diplomatie basierender Suche nach Interessenausgleich. Das zeigen der Ukraine-Krieg Russlands sowie das militärische Handeln der USA. Krieg und militärische Gewalt sind nicht mehr die Ultima Ratio, sondern mindestens gleichberechtigtes oder sogar favorisiertes Instrument zur Gestaltung der Außen-, Sicherheits- und Geopolitik. Im Falle Donald Trumps ist die Favorisierung dieses Instrumentes offenkundig, hat er doch auch bezüglich Venezuela feststellen können, dass eine kurze militärische Aktion scheinbar die politischen Ziele schneller und umfassender erreichen möge als langwierige Verhandlungen mit störrischen Gesprächspartnern. Der zunehmend offensichtliche Erfolg dieses Regime-Change, die venezolanischen Eliten scheinen sich dem Willen Washingtons zu beugen, macht Appetit auf mehr. Der nächste Eskalationsschritt und das Abtasten von Handlungsspielräumen, nämlich das Kapern des unter russischer Flagge fahrenden Tankers auf hoher See im nördlichen Atlantik und die bemerkenswert softe Reaktion aus Moskau, beweisen einmal mehr, Gewalt lohnt sich. Aus dieser Erkenntnis heraus beabsichtigt Trump, den US-Militäretat von mittlerweile 901 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 1,5 Billionen, also um stolze 60% im Jahr 2027, zu erhöhen. Akzeptanz kontinentaler Einflusssphären oder fortgesetzter Kampf. Eine Frage jedoch ist noch nicht abschließend geklärt. Werden die USA kontinentale Einflusssphären akzeptieren oder werden sie versuchen, sich so viel wie möglich vom globalen Kuchen zu sichern? A. Monroe-Doktrin. Die auch in der nationalen Sicherheitsstrategie NSS besonders betonte Monroe-Doktrin, also die doktrinäre Ablehnung außenamerikanischer Einmischung in die Angelegenheiten des amerikanischen Doppelkontinents, laut NSS die westliche Hemisphäre, hatte immer auch zwei Dimensionen. Amerika, gemeint als Doppelkontinent, den Amerikanern und Amerika als Doppelkontinent, den US-Amerikanern. Wie selbstverständlich diese Doktrin in ihrer zweiten Dimension auch von Trump verfolgt wird, zeigt die Anwendung der exterritorialen Jurisdiktion. US-Gesetze sollen auch internationale, also auch für andere Staaten und deren Staatsbürger Geltung haben. Ironisch könnte man dies auch als das neue Völkerrecht bezeichnen, mithin US-Recht gleich Völkerrecht. Wenn die USA also unilaterale Sanktionen, die ab einer gewissen Qualität selbst völkerrechtswidrig sind, erlassen und Drittstaaten oder deren Staatsbürger ebenfalls sanktionieren, die diese US-Sanktionen nicht respektieren, also Sekundärsanktionen gegen diese verhängen oder gar Strafverfahren einleiten, dann ist das Rechtssystem einmal komplett umgedreht. Es ist das Recht des Stärkeren, der den Schwächeren die rechtlichen Grundlagen für deren sodann souveränitätsfreie Existenz diktiert. Nichts anderes stellt der Fall Venezuela dar, wenn der amtierende Staatspräsident entführt, vor ein US-amerikanisches Gericht gestellt und darüber hinaus erklärt wird, Washington regiere auf unabsehbare Zeit nun Venezuela. Aber wird der imperialistische Anspruch der USA auf die westliche Hemisphäre, also auf den amerikanischen Doppelkontinent, begrenzt oder greift er darüber hinaus? B. Maximaler Anteil am geopolitischen Kuchen? Das Kapern des unter russischer Flagge fahrenden Tankers auf hoher See im Nordatlantik durch die USA ist ein unvermittelter Völkerrechtsbruch, vorausgesetzt es gäbe das internationale Recht noch. Es wäre dann ein Verstoß gegen das Gewaltverbot der UNO-Charta Artikel 2 Absatz 4, da die unter russischer Flagge fahrenden Schiffe die russische Staatsangehörigkeit Artikel 91 Absatz 1 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen innehätten und der ausschließlichen Hoheitsgewalt dieses Staates unterstehen, Artikel 92 Absatz 1 Seerechtsübereinkommen. Es wäre dann ein Angriff auf die Souveränität eines Staates und damit ein Casus Belli, ein Kriegsgrund für den Flaggenstaat. Die USA wiederum argumentieren, das Schiff sei davor staatenlos gewesen und unterliege US-Sanktionen. Nun, zu den US-Sanktionen ist alles gesagt. Was aber ist mit dem Hinweis der vorherigen Staatenlosigkeit des Schiffes? Zum Zeitpunkt des Kaperns war das Schiff nicht staatenlos, sondern besaß die russische Staatszugehörigkeit und eine vorhergehende Staatenlosigkeit lässt sich nicht rückwirkend geltend machen. Die Rechtslage ist also eindeutig, sollte man denken. Nicht so bei der Tagesschau, die den Vorfall mit einer faktisch legitimierenden Wortwahl darstellt. USA beschlagnahmen Öltanker. Die USA kapern nicht, wobei dieses Verb situationsgerecht wäre, sondern beschlagnahmen, was einen legalen Akt darstellen soll. Laut Medienberichterstattung hatte Russland zwar ein U-Boot und andere Marinefähigkeiten zum Schutze des Tankers entsandt, und diese waren wohl auch in der Nähe des Schiffes, schützten jedoch das Schiff nicht vor dem US-amerikanischen Übergriff. Warum tat Russland das nicht? Wie auch immer die Antwort ausfallen mag, eines ist klar. Die USA haben Russlands Souveränität vor den Augen der Welt verletzt und damit Russland eiskalt bloßgestellt. Das Nichthandeln Russlands, obschon es maritime Fähigkeiten vor Ort hatte, macht den Gesichtsverlust für Moskau vor den Augen der Welt vollständig. Und Trump? Nun, er hat einen weiteren Beweis dafür, dass die anderen nur reden, er aber erfolgreich unter Zuhilfenahme von Gewalt und ohne Gegenwehr zu erfahren handeln kann. Eine positive Erfahrung, die sicherlich nicht dazu beitragen wird, dass Trump sich künftig zurückhalten wird. Im Gegenteil. Das gilt auch für die Grönland-Ambitionen Trumps. Die Europäer werden im Falle einer militärisch geführten Annexion der Insel seitens der USA nicht eingreifen. Sie werden Dänemarks Souveränität nicht militärisch verteidigen. Das weiß Trump. Und während die Europäer entschlossene Solidarität mit Dänemark suggerieren, hoffen sie vermutlich insgeheim, dass Dänemark Grönland in einem gesichtswahrenden Verfahren von sich aus an die USA abtreten wird, sodann ihnen der Offenbarungseid erspart bleiben wird. Nicht minder wichtig an dem Vorfall mit dem russischen Tanker? Die USA handelten außerhalb der westlichen Hemisphäre, also außerhalb des Geltungsbereichs der Monroe-Doktrin. Dies ist ein Indiz dafür, dass die USA unter Trump nicht willens zu sein scheinen, eine kontinentale Einflusssphärendoktrin zu akzeptieren, sondern durch ihr Handeln für sich den Anspruch formulieren, interkontinental, also weltweit, so zu agieren. Die nun kursierende Donroe-Doktrin, also ein Wortspiel aus Monroe-Doktrin, das M ersetzt durch ein D für Donald Trump, könnte ein Hinweis auf die räumliche Entgrenzung über den amerikanischen Doppelkontinent hinaus des US-Anspruchs sein. Der 12-tägige Angriff auf den Iran, ein offizielles Mitglied der SCO und des BRICS-Formats 2025 in Kooperation mit Israel, ist ebenso ein klares Indiz für den fortgesetzten globalen Führungsanspruch der USA, wie auch die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine oder die fortgesetzte militärische Präsenz in Europa sowie in Südostasien. Es handelt sich also nicht um einen partiellen Isolationismus, Rückzug auf den amerikanischen Doppelkontinent unter Trump, obschon manche Beobachter dies zunächst vermutet hatten, sondern um eine noch aggressivere, militärisch basierte Machtprojektion auf dem gesamten Globus. Besonders für die führenden beiden SEO- und BRICS-Staaten Russland und China ist es eine Demütigung, dass eine raumfremde Macht auf dem asiatischen Kontinent Mitglieds- und Partnerschaften militärisch angreift und diese beiden Staaten wie Schuljungen am Rande des Spielfelds stehen lässt. Ihre Möglichkeiten sind tatsächlich begrenzt, wollen sie keinen unmittelbaren Schlagabtausch mit Washington riskieren und damit das Tor zur Hölle öffnen. Trump weiß das genau und folgt offensichtlich der Madman-Theorie. Die Madman-Theorie. Diese in der Theorie der internationalen Beziehungen verankerte, aber in der Öffentlichkeit wenig bekannte Theorie besagt, dass sich ein Staatschef bewusst irre und somit unberechenbar, Madman gleich irrer Mann, gegenüber anderen Staaten verhält, um seine Ziele zu erreichen. Diese Unberechenbarkeit impliziert zu suggerieren, dass der Madman sogar bereit sei, den eigenen Untergang bzw. den seines Staates zu riskieren, wenn die andere Seite nicht die Bedingungen, Forderungen des Madman akzeptiert. Der Madman behält sodann die Eskalationsdominanz in dem Konflikt. Die Madman-Theorie funktioniert aber nur unter drei Voraussetzungen. Erstens muss die irre Verhaltensweise des Madman glaubwürdig sein. Ob Trump diese Voraussetzung zu erfüllen vermag, muss ein jeder für sich beurteilen. Zweitens muss der irre Staatschef über starke militärische Fähigkeiten verfügen. Und drittens müssen auf der Gegenseite rationale und verantwortungsbewusste Staatschefs sein, die, um eine Katastrophe zu verhindern, nachgeben. Noch scheinen auf chinesischer und russischer Seite rationale Akteure die Entscheidungshoheit zu haben. Aber auch dort gibt es Falken in den Sicherheitsorganen, die anders handeln und die Madman-Theorie herausfordern wollen. Fazit: Mit dem Regime-Change in Kiew 2014, dem in Syrien 2024, dem in Venezuela 2026, dem Bombardement Irans 2025, diese rechtswidrigen Maßnahmen wurden unter Trump wie auch den Demokraten noch vor dem ersten und zweiten Amtsantritt Trumps ergriffen, wird deutlich, dass die US-Administration, ungeachtet ob unter Demokraten oder Republikanern, den geopolitischen Machtkampf zunächst auf die peripheren Verbündeten der beiden Großmächte China und Russland fokussiert, ihnen also ihre Verbündeten durch direkte militärische Operationen wegzunehmen sucht bzw. dies gar gelingt. Mit anderen Worten, die USA zielen darauf ab, den Prozess hin zu einer multipolaren Weltordnung zumindest zu verlangsamen, indem den beiden Hauptprotagonisten für den Wandel der Welt die Partnerstaaten abhanden kommen. China und Russland schauen nahezu tatenlos zu, wie Trump sie weltweit vorführt. Der Begleiteffekt wird sein, dass kleinere Staaten es sich nun zweimal überlegen werden, auf den Zug einer multipolaren Welt unter russisch-chinesischer Führung aufzuspringen oder lieber die Füße stillhalten bzw. wieder abspringen in der Hoffnung, dass der Trump-Sturm an ihnen vorbeigeht. Tatsächlich führt der Regime-Change in Venezuela wie auch die schwierige Lage im Iran dazu, dass der globale Epochenwandel zwar nicht wieder umgekehrt werden kann, aber doch wichtige Partner Chinas und Russlands aus dem Spiel genommen werden, sodass der Prozess ins Stolpern kommen könnte.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.